Ja, es hat ein großes Ausmaß angenommen und die Methoden sind vielfältig, sagen wir mal modular angepasst an die Situation. Es ist so, dass die deutschen Betriebe und die Demokratie in den Betrieben weitgehend außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung passiert und eben auch aufgrund dieser mangelnden öffentlichen Wahrnehmung dann keinerlei Repressionen oder staatliche Strafverfolgung nach sich zieht. Also da ist im Grunde ein rechtsfreier Raum entstanden, der dann von aggressiven Anwaltskanzleien und Unternehmensberatern genutzt wird. Es geht darum, aktive Betriebsratsmitglieder oder Betriebsratsvorsitzende oftmals zu zermürben. Betriebsräte genießen ja besonderen Kündigungsschutz, können also nicht einfach gefeuert werden, wie vielleicht andere Arbeitnehmer. Und um den auszuhöhlen, werden sie dann mit konstruierten Vorwürfen konfrontiert, überzogen regelrecht, Abmahnungen, Kündigungsversuchen. Und es geht dann vor Gericht und hat nach dieser Methode dann unzählige Gerichtsverfahren zur Folge. In der Belegschaft versucht man den Eindruck zu erwecken, ja, die Leute drehen sich ja nur noch um sich selber, sie ziehen das Unternehmen die ganze Zeit vor Gericht, also das Unternehmen betreibt das dann selber, aber gegenüber der Belegschaft wird argumentiert, ja, der Betriebsrat macht ja nichts, er geht ja nur noch vor Gericht. Und so versucht man dann die Unterstützung für die aktiven Betriebsräte zu unterminieren und bei der nächsten Wahl dann halt eigene Listen aufzustellen. Dort gibt es dann regelrechte angeleitete Listen bis hin zu bezahlten Wahllisten. Das ist alles, was ich hier schildere, ist im Grunde ein Verstoß gegen das Betriebsverfassungsgesetz und steht auch unter Strafe, aber es wird von den Staatsanwaltschaften überhaupt nicht verfolgt. Das ist höchstgradig skurril. Also es handelt sich ja hier auch um Gesetz, das dem zugrunde liegt, das Betriebsverfassungsgesetz. Aber es wird nicht durchgesetzt, nicht kontrolliert. Die Staatsanwaltschaften behandeln das als Kavaliersdelikt und legen das auf einen Aktenstapel und stellen dann Verfahren mangels öffentlichen Interesses oder irgendwelcher anderen Gründe ein. Ja, ist eine relativ dramatische Situation. Jetzt von den Zahlen her ist es so, dass nur in 11% der Betriebe schätzungsweise überhaupt ein Betriebsrat existiert. Je kleiner der Betrieb, desto geringer die Wahrscheinlichkeit. Sagen wir mal 40% der Beschäftigten in Deutschland nur von einem Betriebsrat vertreten werden. Das heißt, in den Großkonzernen kann man sich das kaum noch leisten, keinen Betriebsrat zu haben. Bei VW oder selbst bei Amazon gibt es sowas. Ja, und je kleiner die Unternehmen werden, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, auch einen Betriebsrat zu gründen. Gerade wenn wir jetzt an die Zuliefererstruktur Subunternehmer, Subunternehmer denken in der Automobilindustrie, da wird es dann schon schwierig. Oder für Putzfrauen in Gebäuden, Hotels, Krankenhäusern, in irgendwelchen Subunternehmerfirmen. Die haben also große Schwierigkeiten, überhaupt einen Betriebsrat zu gründen. Und diese dunkle Seite des Mondes wird immer größer.
Also was Sie jetzt hier schon beschrieben haben, das klingt ja nach doch sehr undemokratischen Prinzipien, ist aber für alle, die sich damit nicht auskennen, ziemlich unbekannt. Vielleicht können Sie es ein bisschen erläutern, wie kann ich mir das vorstellen? Wie laufen solche Betriebswahlen ab und gibt es auch so eine Art Wahlkampf?
Also erstmal muss ich einen Betriebsrat gründen. Das ist schon mal das erste Problem. Wenn der Betriebsrat einmal da ist, dann wird er in die turnusgemäßen Betriebsratswahlen dann irgendwann eingereiht. Also man kann jederzeit einen Betriebsrat gründen. Und im Betriebsverfassungsgesetz steht auch, in Betrieben mit mehr als 5 Beschäftigten ist ein Betriebsrat zu wählen. Das heißt, es wird von der Arbeitgeberseite immer dargestellt, als wäre das so eine freiwillige Sache. Und wenn die dann nicht wollen, dann muss man das auch nicht wählen. Aber es ist im Gesetz eigentlich wörtlich so geschrieben, dass es vorgesehen ist, ja. Also es sollte der Regelfall sein. Das ist aber nicht der Fall und wenn ein Betrieb halt keinen Betriebsrat hat, muss man den erstmal gründen. Das heißt, es müssen sich Leute treffen und dann möglichst konspirativ, denn es wird versucht, Betriebsratsgründungen im Keim zu ersticken. Wenn die nämlich einmal gegründet sind, diese Betriebsräte, dann gibt es eben alle 4 Jahre Wahlen und dann sind die schwer wieder loszuwerden. Man muss im Grunde die Sache unterscheiden. Betriebe ohne Betriebsrat, da ist also ganz intensive Beratung und strategisches Vorgehen vonnöten. Da sollte man sich keinesfalls naiv reinbegeben, denn man spielt da mit seinem Job. Also die Wahrscheinlichkeit, da gefeuert zu werden, wenn man einen Betriebsrat gründet. Wohlgemerkt ein verbrieftes Recht, ja, in Deutschland. Aber das heißt nicht, dass man dieses Recht auch durchsetzen kann und da unbeschadet wieder rauskommt. Und wenn ein Betriebsrat erstmal da ist, dann setzen die Arbeitgeber alles dran, genehme Leute an die Spitze zu kriegen. Das heißt, sie stellen eigene Wahllisten auf oder protegieren eigene Kandidaten, die dem Management hörig sind oder, sag ich mal, sich so verkaufen, ja, das Management weiß schon, was gut für die Firma ist, und wenn man zu gewerkschaftsnah ist, dann gefährdet man das Wohl der Firma und so weiter und so fort. Es gibt viele Betriebsräte, die einfach auch untätig sind, die dann nur Bagatellen behandeln oder die Geschenke verteilen dürfen von Gnaden des Managements oder des Unternehmers. Aber Betriebsräte, die wirklich hart an die Sachen rangehen, um die es geht, also Arbeitszeiten, schikanöse Umgangsformen im Betrieb und auch ungleicher Lohn, die haben also mit Gegenwert zu rechnen. Und da gibt es halt eben viele Methoden. Also einmal werden, wie gesagt, die Kandidaten auf Seiten der Unternehmer gepäppelt, werden eigene Listen aufgestellt und andererseits versucht man, aufrechte Gewerkschafter und aktive Betriebsräte mit verschiedensten Methoden zu zermürben, zu diskreditieren und so einen Anti-Gewerkschaftsmob im Betrieb zu erzeugen, der dann möglicherweise sogar noch diese Mobbing- und Zermürbungsaufgaben übernimmt. Da gibt es also unglaublich viele Fälle, verschiedene Grausamkeiten auch, mit denen wir da alltäglich zu tun haben.
Sie haben jetzt eine ganze Menge von Methoden genannt, mit denen quasi die Arbeitgeber gegen die Betriebsräte vorgehen. Welche Beweggründe gibt es denn hinter diesem Vorgehen und was gibt es da auch für Befürchtungen quasi, die vorhanden sind, warum man so hart und teilweise auch extrem undemokratisch vorgeht?
Ja, es geht einmal um knallharte materielle Interessen, also letztendlich um den ewigen Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital, also die Verteilung des Profites, also wandert der Mehrwert in die Taschen der Unternehmer oder der Investoren, sag ich mal, oder wird der zu verteilende Profit halt verwendet für Lohnerhöhungen oder auch meinetwegen in Krankenhäusern und solchen Einrichtungen für eine gute Personalausstattung. Ja, und darum wird halt gestritten. Das Weitere, immer wichtiger wird die maximale Flexibilität der Arbeitnehmer. Also es gibt ja schon Bereiche, wo ein Arbeitsvertrag überhaupt keine feste Stundenzahl und feste Arbeitszeiten mehr vorsieht, sondern man soll also auf Abruf, auf einen Pfiff quasi bereitstehen, und wenn dann keine Arbeit mehr da ist, soll man auch wieder abdampfen. Ja, oder erfährt erst 2 Tage vorher oder am selben Tag manchmal auch in manchen Läden, wie lange man heute zu arbeiten hat. Das ist im Grunde auch gegen das Gesetz. Und der Betriebsrat kann da Großes leisten und die Arbeitgeberseite disziplinieren und eben Mitspracherechte bei Dienstplänen und so weiter einfordern. Ja, das ist gut für die Beschäftigten, das ist mittelfristig sogar gut für das Unternehmen, aber viele Unternehmen sind halt der vorherrschenden Logik zufolge auf kurzfristige Profite ausgelegt, also auf Quartalsergebnisse. Im Grunde streiten da auch verschiedene philosophische Betrachtungen zur Art, wie eine Wirtschaft organisiert werden sollte miteinander. Also es ist eine Wirtschaft, die auf kurzfristigen maximalen Profit ausgerichtet ist, der dann in die Taschen der Besitzenden fließt, oder wollen wir in einer Art wirtschaften, sodass wir da auch mittelfristig noch gesund und mit einem intakten Familienleben rauskommen und am Ende noch eine Rente verdienen, die zum Leben reicht. Das ist im Grunde der Kernkonflikt, und da stehen die Betriebsräte an vorderster Front.
Wir haben jetzt viel über das Vorgehen von Seiten der Arbeitgeber gesprochen, aber auch für die Behinderung von Betriebsratswahlen und auch von der Betriebsratsarbeit. Da ist unter anderem auch ein Rechtsanwalt, Helmut Naujoks, bekannt. Und Sie sprechen auf Ihrer Webseite von einem ganzen Netzwerk aus Anwälten, Unternehmensberatern, Personalmanagern und auch Detektiven, die zusammen gegen die Betriebsräte vorgehen. Können Sie es ein bisschen ausführen? Wie funktionieren diese Netzwerke?
Ja, Helmut Naujoks ist der bekannteste Betriebsratsfresser in Deutschland. Er ist aber überhaupt nicht der Einzige, sondern eher die Spitze eines Eisbergs, der sich unter der Wasseroberfläche sehr stark verzweigt. Naujoks hat 2001 seinen Betrieb aufgenommen und berät Unternehmer einerseits wie man Betriebsräte effektiv zermürben kann. Und als Anwalt, der er ist, vertritt er auch Fälle vor Gericht. Das heißt, er feuert diese Abmahnungen und konstruierten Kündigungen ab. Manchmal und in zunehmendem Maße, weil er ist jetzt nach und nach fast schon verbrannt, würde ich sagen. Also jetzt hat mittlerweile in Deutschland auch der letzte Arbeitsrichter, glaube ich, geschnallt, was das Prinzip Naujoks ist, was hinter diesen unsubstanziierten Abmahnungen und Kündigungsversuchen steht. Jetzt berät er halt mehr, lässt dann das Unternehmen oder irgendwelche Wald- und Wiesenanwälte diese juristische Umsetzung übernehmen. Aber er berät Firmen, wie man halt Betriebsräte verhindern oder zermürben kann. Ja, dazu gehören oft verdeckte Ermittler oder Detektive, Überwachungsspezialisten, die dann halt in die Firma geschleust werden, um Kündigungsgründe zu konstruieren oder auch zu provozieren, mitunter auch mit Falschaussagen oder schwer beweisbaren Zeugenaussagen, die abgesprochen sind. Ja, mitunter ist das auch einfach juristischer Bullshit, was da produziert wird, aber die Leute zermürbt das trotzdem, weil es immer langwierige Gerichtsprozesse nach sich zieht und weil es dann auch in Serie kommt. Arbeitsrichter gehören mitunter auch dazu. Die treten dann in Nebenberufen oft als Mediatoren noch auf, werden also gerufen, um dann den Konflikt gutwillig beizulegen. Und diese Mediation scheitert dann in solchen krassen Fällen regelmäßig und dient dann auch wieder vor dem Arbeitsgericht als Beleg. Ja, mit diesem Betriebsrat ist das Tischtuch zerschnitten und wir können nicht zusammenkommen und bitte entfernen Sie den doch mit Abfindung und so weiter. Diese Methodik ist aber eben nicht nur bei so ein paar Hardlinern feststellbar, sondern auch große Anwaltskanzleien haben in ihren Arbeitsrechtsabteilungen Spezialisten, die so eine Methodik anwenden und auch juristisch durchführen. Also zum Beispiel eine große Kanzlei ist Hogan Lovells. Die hat sich hervorgetan einerseits durch Fälle bei Amazon oder auch bei dem größten deutschen Windenergiehersteller Enercon. Oder eine andere große deutsche Kanzlei, die auffällig geworden ist, ist CMS Hasche Siegle. Und das sind so richtig große Player in der Branche mit ein paar hundert Anwälten, einem Arbeitsrechtsteam dann aus, ich glaube, 60, 70 Leuten bundesweit. Dazu gehören auch Universitätsprofessoren. Irgendwo müssen diese Leute ja auch ausgebildet werden. Es ist zu beobachten, dass also die Arbeitsrechtsausbildung beinahe vollständig dominiert wird von der neoliberalen Lehre, wonach also der Unternehmer jetzt vor diebischen, faulen, delinquenten Arbeitnehmern geschützt werden muss und nicht mehr wie früher die Arbeitnehmer als Schwächere in dem Spiel, als Abhängige von ihrem Job, nicht mehr geschützt werden müssen vor Willkür durch die Arbeitgeber.
Das ist ja eigentlich schon ein ganz schön breit gefächertes Netzwerk. Trotzdem irgendwo im Untergrund oder relativ unbekannt auf jeden Fall und etwas abseits der Öffentlichkeit. Und um darauf aufmerksam zu machen und das Ganze ein bisschen, ich sag mal, ins Licht zu zerren, haben Sie ja die Aktion gegen Arbeitsunrecht mitgegründet, jetzt auch mit Anlaufstelle in Köln. Sie haben geschrieben, Sie unterstützen Betriebsräte. Was macht die Initiative noch hauptsächlich? Und was wird jetzt, dadurch, dass es jetzt in Köln das Büro gibt, was wird da jetzt noch möglich?
Wir haben uns gegründet, ausgehend von zwei Journalisten, also von mir und meinem Kollegen Werner Rügemer. Und bisher haben wir in unseren privaten Büros gearbeitet. Das war einfach unpraktisch, wenn man Betroffene empfangen will oder auch Fernsehteams, Journalisten und so weiter. Und dann ist es auf Dauer nicht ratsam, jetzt das von privaten Räumen aus zu betreiben. Und wir haben jetzt ein Büro in der Luxemburger Straße eröffnet, was auch gut sichtbar ist nach außen. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Und arbeiten jetzt hier mit einem kleinen Büroteam, stehen also für Interviews wie dieses hier zur Verfügung, aber auch für Gespräche mit Betroffenen. Und in unseren Räumen kann man sich auch treffen. Das heißt, wir organisieren hier auch Veranstaltungen oder Treffen für Aktionsvorbereitungen und sowas. Es muss dauerhaft nicht bei Köln alleine bleiben. Im Grunde hat diese Art der Organisierung ein sehr großes Potenzial und es gibt auch eine große Notwendigkeit, das auf verschiedene Städte auszudehnen.
Ich habe jetzt mal ein bisschen geschaut, so auch auf Ihrer Internetseite. Da ist ja einiges zu sehen, auch an Aktionen, was da gemacht wird. Ein Beispiel hier ist die Aktionstage vom Freitag, den 13., wo quasi es eine Online-Abstimmung geben wird, wo besonders rabiate Arbeitsrechteverhinderer nominiert werden können. Und der nächste Schwarze Freitag findet am 13. Oktober statt. Und da wäre jetzt so die Frage, vielleicht können Sie noch mal ausführen, was wird da passieren und gegen wen richtet sich so die ganze Aktion?
Diesen Aktionstag Freitag, den 13., haben wir ins Leben gerufen, weil Leute immer wieder diese Horror-Thematik ins Gespräch brachten. Also Betroffene reden dann von Horrorpost vom Anwalt, Anwalt des Schreckens, Advocatus Diaboli, Horrorjobs und so. Und Freitag der 13. ist ja so ein Tag, der in der Arbeitswelt mit abergläubischen oder augenzwinkernden Aberglauben versehen ist. So haben wir uns gedacht, wir nutzen diesen Tag jetzt, um gegen Anwälte des Schreckens und Horrorjobs vorzugehen und den Spieß einmal umzudrehen. Und zwar gehen wir da zweistufig vor. Einmal eröffnen wir auf der Website die Kommentarfunktion und Leute können also unzensiert Berichte einschicken und Vorschläge machen, welche Unternehmen denn nominiert werden sollten. Da sind 18 Vorschläge eingegangen und das ist immer sehr interessant, weil es die Schattenseite der deutschen Arbeitswelt, die kaum beleuchtet wird, dann mal so ein bisschen lüftet. Da haben wir drei Unternehmen ausgewählt, die uns geeignet erschienen und zwischen diesen dreien entspinnt sich jetzt ein Wahlkampf. Also nominiert sind das Deutsche Rote Kreuz, H&M, diese bekannte Modekette und ein Zulieferer für Mercedes-Benz. Die Firma heißt Rotec und ist in einem kleinen Städtchen im Schwäbischen ansässig. Ja, und in allen dreien Konzernen ist halt die Behinderung von Betriebsratsarbeit zu finden. Und wir haben da detaillierte Informationen auf unserer Website. Wir haben auch Kontakte jeweils zu Leuten aus der Belegschaft, zu Gewerkschaftern und wollen da so einen kleinen Wettbewerb draus machen, beziehungsweise auch so einen demokratischen Faktor reinbringen. Der Aktionstag richtet sich also gegen die Unternehmen, ja, wo die meisten Leute für abstimmen, gegen das Unternehmen. Im Moment liegt das Deutsche Rote Kreuz vorne, aber ich glaube, dass die anderen auch noch mal nachlegen werden. Mal gucken, das ist immer eine spannende Sache. Und an dem Tag selber, Freitag den 13., gibt es dann Aktionen, bei denen, sagen wir mal, der Ruf des Unternehmens gerade gerückt wird gegenüber der Öffentlichkeit. Bei dem Automobilzulieferer würde man dann höchstwahrscheinlich vor Autohäusern von Mercedes-Benz stehen und dort die Kunden mit Zusatzinformationen beglücken. Vielleicht auch mal in diese Filialen reingehen und so ein bisschen Unruhe stiften, so Flashmob-mäßig. Ja, beim Deutschen Roten Kreuz entspinnt sich das Problem hauptsächlich jetzt, was bei uns so reingekommen ist, ist ja eine Riesenorganisation mit zigtausenden Angestellten. Aber wir haben besonders viele Beschwerden aus Rettungsdiensten bekommen oder Fahrdiensten und auch aus Flüchtlingsunterkünften, also Leuten, die für das DRK in der Flüchtlingsunterbringung arbeiten. Da muss man mal gucken, wie man dieses DRK dann mit Aktionen bespielt. Blutspende wäre vielleicht auch noch so eine Sache. Das DRK zahlt ja auch kein Geld bei Blutspenden, anders als Unikliniken zum Beispiel, verkauft diese Blutspenden dann aber teuer. Ja, und bei H&M ist ja logisch, was man da macht. Da wird man natürlich vor und in H&M-Filialen aktiv werden. Ja, jetzt müssen wir mal abwarten. Die Abstimmung geht noch bis zum 15. September und ich würde mich auch freuen, wenn alle, die das jetzt hören, noch daran teilnehmen würden und auch am Freitag, den 13., vor Ort aktiv werden würden.